Also stellen Sie sich das mal vor. Da ist ein Künstler in den 60er und 70er Jahren richtig gefeiert und der beschließt, von einem Tag auf den anderen zu verschwinden.
Mhm.
Und ich meine nicht nur untertauchen, ich meine, er löscht systematisch jede Spur seiner eigenen Existenz. Kauft seine Werke zurück, lässt sich aus Archiven entfernen, einfach nichts.
Weg.
Genau, weg. Und dann, Jahrzehnte später, stößt jemand zufällig auf eine verlassene Wohnung in Freiburg und die ist vollgestopft mit seinen Werken, seinen Notizen, seinem ganzen Leben.
Das ist die wirklich fast unglaubliche Geschichte von Jack Joplin, dem Mann, den man den Fleischkünstler nannte. Und diese Geschichte ist, ja, sie ist viel mehr als nur ein Krimi für die Kunstwelt. Sie ist der Schlüssel zu einer ziemlich radikalen Idee. Genau, und wir haben hier einen ganzen Stapel Material vor uns liegen, den Sie uns ja geschickt haben. Ein langes Interview mit seinem Vertrauten Thomas Gloom, dann dieses Meet Art Manifest, Notizen. Und unsere Mission heute ist es, gemeinsam mit Ihnen da mal durchzugehen und den Kern von Joplins Denken freizulegen. Und dieser Kern lässt sich ja in einem Satz zusammenfassen. Jeder Mensch ist Kunst. Genau. Wir wollen herausfinden, was soll das eigentlich bedeuten? Und warum fühlt sich diese Idee heute, im Zeitalter der ständigen Selbstinszenierung, vielleicht relevanter an als je zuvor? Okay, packen wir es mal an.
Ja, man muss vielleicht vorausschicken, die Idee ist nicht komplett aus dem Nichts gefallen.
Sie steht sozusagen auf den Schultern eines Giganten der deutschen Kunstgeschichte.
Heute beleuchten werden. Der dreht das Ganze um.
Wie meinst du das? Er dreht es um? Er fragt nicht, was der Mensch tun muss, um Kunst zu schaffen?
Er stellt die, ja, viel fundamentalere Frage. Was, wenn der Mensch in seiner reinen Existenz, also ganz ohne etwas zu tun, bereits das Kunstwerk ist?
Okay, das ist ein starker Gedanke. Aber bleiben wir kurz beim Mysterium, denn das ist ja der Haken, an dem die ganze Geschichte hängt. Joplin war in den 60ern, 70ern bekannt für seine, wie heißt es in den Quellen?
Für Schmiedarbeiten.
Für Schmiedarbeiten, genau. Das waren wohl ziemlich verstörende, aber auch faszinierende Kompositionen aus totem Fisch und Fleisch. Und dann, auf dem Höhepunkt, zieht er den Stecker.
Aber eben nicht nur, um in Ruhe zu leben. Er hat, so beschreibt es Thomas Gloom, eine regelrechte Kampagne gestartet, um sich aus dem öffentlichen Gedächtnis zu löschen. Und jetzt wird's wirklich spannend. Gloom sagt in dem Interview ganz klar, das kann ein einzelner Mann unmöglich allein geschafft haben. Das glaube ich sofort.
Seine Werke aus internationalen Museums- und Galeriearchiven zu entfernen, jede digitale Spur im aufkommenden Internet zu unterdrücken. Also es erfordert ein Netzwerk, das erfordert Geld, Einfluss.
Wer ihm da geholfen hat und warum, weiß man nicht.
Bis heute ein absolutes Rätsel. Das allein ist schon Stoff für einen Thriller.
Wahnsinn. Also eine Art Verschwörung, um einen Künstler verschwinden zu lassen? Und die wurde vom Künstler selbst angezettelt?
Genau.
Und dann bricht diese ganze mühsam aufgebaute Unsichtbarkeit 2011 zusammen mit diesem spektakulären Fund in Freiburg. Eine Wohnung voller Fleischobjekte, Notizen, sogar sein Computer. Ein Schatz, der nach 25 Jahren des Schweigens plötzlich alles wieder auf den Tisch bringt. Wobei die zentrale Ungewissheit bleibt. Niemand weiß, ob Jack Joplin heute noch lebt oder wo er ist. Es gibt eine Art Testament, das seinem Sohn Bob Joplin die volle Verfügungsgewalt über sein Erbe gibt.
Okay.
Aber Gloom zieht in dem Interview einen, wie ich finde, faszinierenden Vergleich. Er sagt, ohne Max Brod, der die Schriften seines Freundes Franz Kafka gegen dessen letzten Willen veröffentlicht hat, gäbe es heute keinen Kafka. Und er sieht sich in dieser Rolle.
Er sieht sich und das Team der Joplin Factory, die das Erbe jetzt aufarbeiten, in genau dieser Rolle. Sie bringen das Werk eines Genies wieder ans Licht und das, möglicherweise, gegen den ausdrücklichen Willen dieses Genies.
Puh, das ist eine enorme Verantwortung. Man maßt sich ja an, zu wissen, was für die Nachwelt wichtiger ist als der Wunsch des Schöpfers selbst?
Absolut. Das führt uns aber direkt zu der Frage, was ist denn an dieser Philosophie so wichtig, dass man sie quasi retten muss? Der Ausgangspunkt ist, wie Sie sagten, Beuys. Sein Satz war, der Mensch selbst soll das Kunstwerk werden.
Genau.
Aber bei Beuys ist das immer an eine Handlung geknüpft. Indem der Mensch kreativ denkt und handelt, formt er die Gesellschaft. Das nannte er die soziale Plastik.
Es ist also ein aktiver, nach außen gerichteter Prozess.
Richtig. Und Joplin macht hier eine radikale Kehrtwende. Für ihn ist der Mensch an sich bereits Kunst. Einfach, weil er existiert.
Völlig egal, ob man jetzt...
Völlig egal, ob du ein Manager, eine Reinigungskraft oder ein gefeierter Künstler bist. Deine Existenz allein qualifiziert dich als Kunstwerk.
Moment mal, wenn der Mensch an sich schon Kunst ist, unabhängig von dem, was er tut, was ist dann die Konsequenz? Das klingt für mich nach einer unglaublichen Befreiung.
Ja.
Plötzlich muss man nichts mehr leisten, um wertvoll zu sein. Man ist es einfach. Aus den Notizen geht ja auch hervor, dass Joplin es gehasst hat, Künstler genannt zu werden.
Exakt. Er fand, das reduziert ihn auf eine Rolle, auf ein Klischee. Es ist eine Befreiung vom Zwang zur Selbstoptimierung, vom Urteil des Kunstmarktes und der Kritiker. Und dahinter steckt ein klares theoretisches Gerüst.
Okay.
Ein erweiterter Kunstbegriff, der nicht bei Objekten aufhört, sondern Gedanken und eben Individuen einschließt. Und zweitens, und das ist sein direkter Gegenentwurf zu Beuys, die private Plastik.
Private Plastik. Das klingt jetzt aber erstmal wie ein Rückzug ins Private. Beuys wollte die Gesellschaft verändern, ein riesiger politischer Anspruch. Und Joplin sagt, es geht um die innere Formung des eigenen Denkens. Ist das nicht ein bisschen unpolitisch?
Das ist ein berechtigter Einwand. Aber für Joplin war das die notwendige Voraussetzung. Er argumentierte, wie kann man die Gesellschaft verändern, wenn man sich nicht zuerst selbst als wertvoll und als Kunst wahrnimmt? Die Selbstwahrnehmung, die innere Arbeit, steht am Anfang von allem.
Okay, das läutet ein. Und das führt zum dritten und vielleicht radikalsten Punkt seiner Theorie, die Rolle des Betrachters.
Ja, da bin ich im Text drüber gestolpert. Da steht dieser Satz, was das Subjekt als Kunst wahrnimmt, ist Kunst.
Warten Sie mal, heißt das im Klartext, wenn ich etwas nicht als Kunst sehe, dann ist es für mich auch keine Kunst, selbst wenn es im MoMA hängt?
Genau, das heißt es.
Wenn ich in einer Pfütze auf der Straße ein Kunstwerk erkenne, dann ist es eins.
Dann ist es eins. Und kein Kritiker der Welt kann Ihnen das absprechen. Es ist die absolute Demokratisierung des Kunstbegriffs. Die Deutungshoheit liegt nicht mehr bei einer elitären Gruppe von Experten, sondern bei jedem einzelnen Individuum.
Man wird also selbst zum Künstler?
Sie selbst werden in dem Moment, in dem Sie Kunst erkennen, sei es in einem Menschen oder einer Pütze, zum Künstler. Der Akt der wertschätzenden Wahrnehmung ist der eigentliche kreative Akt.
Das stellt ja wirklich alles auf den Kopf. Man ist nicht mehr nur passiver Konsument, der vor einem Werk steht und versucht zu verstehen, was der Künstler uns damit sagen will. Man ist aktiver Schöpfer von Bedeutung.
Und Thomas Gloom verbindet das im Interview sehr scharfsinnig mit unserer digitalen Gegenwart. Er sagt, die Selbstinszenierung auf Instagram oder TikTok ist im Grunde nichts anderes als die Porträtkunst des 16. Jahrhunderts. Man erschafft ein idealisiertes Abbild.
Okay, ja. Joplin aber stellt die provokante Frage. Warum feiern wir nur das Abbild, die Inszenierung als kreativ oder als Content? Warum nicht das Original, der Mensch selbst, aus Fleisch und Blut? In all seiner unperfekten Echtheit. Okay, das ist die Theorie. Aber wie hat er das in der Praxis umgesetzt? Das muss doch unglaublich provoziert haben. Ich meine, sein zentrales Thema, sein Material war ja Fleisch.
Ja, das klingt nicht gerade nach stiller Kontemplation.
Nein. Sein Motto dazu war, die Gegenwart des toten Fleisches macht die Gegenwart des lebendigen Fleisches bewusst. Das klingt erstmal drastisch, ist aber in seiner Logik bestechend.
Erklären Sie das mal. Das tote Fleisch, das er in seiner Kunst verwendete, zum Beispiel in den berühmten Salmon Art Objekten, also mit echtem Lachs, war für ihn nie das eigentliche Kunstwerk.
Sondern es war nur ein Verweis, ein schockierender, vielleicht sogar abstoßender Zeigefinger, der auf das eigentliche Kunstwerk zeigt, das lebendige Fleisch. Also Sie, der Mensch, der davor steht und es betrachtet. Er hat die Leute also mit dem Verfall konfrontiert, um ihnen ihre eigene Lebendigkeit vor Augen zu führen. Ziemlich radikal. Und wie hat er das über die Objekte hinausgetragen?
In den Quellen ist von einer Art Aufkleberaktion die Rede. Das war eine seiner frühen Aktionen in den 70ern in New York. Ganz einfach. Er verteilte tausende von kleinen Aufklebern, die aussahen wie ein offizielles Kunstqualitätssiegel mit seiner Unterschrift. Und die konnte man dann überall hinkleben. Die Leute konnten diese Sticker auf absolut alles kleben, was sie persönlich als Kunst empfanden. Auf einen Riss im Asphalt, auf eine Kaffeetasse, auf einen anderen Menschen. Später hat er das dann zu einem Fleischkunstsiegel weiterentwickelt, um genau diesen Punkt der Lebendigkeit zu betonen.
Eine Einladung zur Übernahme der Deutungshoheit. Genial.
Mhm.
Und diese subversive Ader hat er beibehalten. Ich lese hier von Guerilla-Aktionen auf der Documenta in Kassel, der heiligsten Messe der deutschen Kunstwelt.
Ja,
Auch Jahre nach seinem Verschwinden hat die Joplin Factory dort unangemeldete Aktionen durchgeführt. Sie haben zum Beispiel Spiegelpostkarten verteilt, damit die Besucher statt der Kunst sich selbst ansehen.
Ah, okay. Sie haben symbolisch Eicheln von einem Beuys-Kunstwerk gesammelt und neu eingepflanzt. Oder mein Favorit, Mitarbeiter sind einfach stundenlang mit großen Bildern von Lachsen durch die Ausstellungshallen gewandert. Ich kann mir die Gesichter der Documenta-Organisatoren bildlich vorstellen. Da taucht plötzlich eine Truppe mit Lachsbildern auf. Die Botschaft war aber klar. Schaut nicht nur auf die Objekte an der Wand. Das wichtigste Kunstwerk hier seid ihr selbst.
Genau. Und für die, die doch etwas für zu Hause wollten, schuf er die sogenannten Momentum-Multiples. Darunter waren eben auch Spiegel, die Momentum-Mirror-Multiples, die direkteste Umsetzung seiner Idee.
Man kauft ein Kunstwerk, schaut es an und sieht sich selbst.
Genau. Aber auch T-Shirts, Bücher und diese seltsam faszinierenden Lachskunstobjekte. Man muss das natürlich im Kontext sehen. Die Idee war ja nicht komplett neu.
Stimmt. Da gab es doch noch andere. Tim Ulrichs erklärte sich schon 1961 zum ersten lebenden Kunstwerk. Gilbert und George nannten sich Living Sculptures. Der radikale Unterschied bei Joplins ist aber, er hat diesen Anspruch nicht nur für sich als Künstlerpersönlichkeit erhoben, sondern ihn auf jeden einzelnen Menschen ausgeweitet. Okay, wenn es um die Wahrnehmung des Betrachters geht, was ist dann mit Tieren? Im Interview wird diese Frage ja gestellt. Wenn ein Mensch Kunst ist, weil er lebendiges Fleisch isst, ist ein Schwein dann auch Kunst? Und Joplins Antwort, überliefert durch Gloom, ist absolut konsequent. Er sagt, alles kann Kunst sein. Wenn Sie als Betrachter in einem Schwein ein Kunstwerk sehen, dann ist es für Sie in diesem Moment Kunst. Aber was bedeutet das dann?
Und das ist der entscheidende, fast schon kantische Punkt. Joplin gibt Ihnen keinerlei moralische Vorgabe, was Sie mit dieser Kunst tun sollen. Ob Sie sie bewundern, schützen oder essen, liegt allein in der Verantwortung Ihres eigenen Urteilsvermögens.
Ein radikaler Appell an die Mündigkeit des Einzelnen. Das ist eine schwere Last, die er einem da aufbürdet.
Ja, es gibt keine einfachen Antworten.
Das führt uns zu seinem Vermächtnis. Wie werden diese Ideen heute weitergetragen? Hauptsächlich ja durch diese Joplin Factory, geleitet von seinem Sohn Bob und Thomas Gloom. Und da wird ein Detail erwähnt, das mir nicht mehr aus dem Kopf geht. Sein Sohn litt an einer schweren Wasserallergie.
Ja, eine aquagene Urtikaria. Eine furchtbare Krankheit, bei der jeder Kontakt mit Wasser schmerzhafte Ausschläge verursacht.
Man kann sich nur vorstellen, was das für einen Vater bedeutet, das eigene Fleisch und Blut so leiden zu sehen, bei etwas so Alltäglichem wie Wasser. Da frage ich mich, wie sehr diese persönliche Erfahrung seine ganze Philosophie vom Fleisch geprägt hat.
Absolut. Das macht die Betonung des Fleisches plötzlich so viel verletzlicher, viel versöhnlicher. Es ist nicht mehr nur ein abstraktes philosophisches Konzept, sondern vielleicht auch die tägliche Konfrontation mit der Zerbrechlichkeit des Körpers.
Und der Kostbarkeit.
Und der Kostbarkeit, genau. Und es prägte wohl auch seine Sicht auf Kommunikation. Er nannte die Interaktion zwischen Menschen, also Fleisch mit Fleisch oder Kunst mit Kunst, ein Kultspiel.
Eine Weiterentwicklung von Wittgensteins Sprachspiel.
Genau, für ihn sind wir alle Kulturwesen und in jeder Begegnung, jedem Gespräch schaffen wir neue, kleine Kulturen.
Und all das fasst er dann in seinem Meet-Art-Manifest zusammen. Das sind ja eigentlich nur drei ganz einfache, aber kraftvolle Thesen.
That's Art. Jeder entscheidet, was Kunst ist. Zweitens, My Art. Jeder schafft Kunst und sei es nur durch die Art seiner Wahrnehmung. Und drittens, die Spitze des Eisbergs. Meet Art. Jeder ist Kunst.
Und darin steckt eine tiefgreifende ethische Dimension, die man nicht übersehen darf. Wenn jeder Mensch, dem Sie begegnen, ein einzigartiges, unersetzliches Kunstwerk ist, dann erfordert das einen fundamentalen Respekt.
Es ist ein Menschenbild, das Ausgrenzung, Hass und Gewalt im Kern unmöglich machen will. Man zerstört keine Kunst.
Genau.
Ich muss aber zugeben, irgendetwas daran macht mich auch unruhig. Ich verstehe den humanistischen Impuls dahinter. Aber wenn jeder Mensch ein Kunstwerk ist, gilt das auch für einen Gewalttäter? Einen Diktator? Einen Mörder? Ist das nicht eine gefährliche Verharmlosung? Fühlt sich diese Idee nicht an einem bestimmten Punkt zynisch an?
Das ist die Gretchenfrage, die seine Philosophie aufwirft. Und die Quellen lassen diese kritische Auseinandersetzung bewusst offen. Joplin gibt keine Antwort darauf. Seine Philosophie ist kein moralisches System mit klaren Regeln. Sie ist eine Zumutung.
Es ist eine Provokation. Eine Provokation, die uns zwingt, unsere eigenen Maßstäbe zu hinterfragen. Besteht die Gefahr, den Menschen zu einem reinen Anschauungsobjekt zu machen? Ja. Besteht die Gefahr, den Kunstbegriff moralisch zu überfrachten? Absolut. Aber vielleicht liegt genau darin die anhaltende Kraft seines Denkens. Es liefert keine bequemen Antworten, sondern stellt verdammt unbequeme Fragen. Fassen wir also zusammen. Jack Joplin ist so viel mehr als nur der verschwundene Künstler. Er ist der Denker, der Boys Idee vielleicht zu ihrer radikalsten Konsequenz geführt hat. Weg vom Kunstwerk als käufliches Objekt, hin zum Menschen als Subjekt und Kunstwerk zugleich.
Seine Kunst ist deshalb auch weniger etwas, das man anschaut, sondern eher eine Haltung, eine Perspektive, die man einnimmt. Die Spiegel, das tote Fleisch, die Guerilla-Aktionen, all das sind im Grunde nur Werkzeuge, Anstöße.
Um uns die Augen zu öffnen. Genau, um uns die Augen für das eigentliche Kunstwerk zu öffnen. Uns selbst und die Menschen um uns herum. Es ist eine Einladung, die Welt mit anderen Augen zu sehen.
Und das führt uns zu unseren letzten Gedanken für Sie. Thomas Gloom sagt am Ende des Interviews einen entscheidenden Satz. Er sagt, man wisse erst, was es heißt, jeden als Kunst zu betrachten, wenn man es wirklich ernsthaft versucht.
Deshalb eine Frage, die wir Ihnen mitgeben wollen. Was würde sich für Sie ändern bei der nächsten E-Mail, die Sie schreiben, im nächsten Meeting, das Sie leiten, beim nächsten Gespräch mit einem Fremden an der Supermarktkasse? Wenn Sie nur für einen einzigen Tag versuchen würden, in jedem Menschen, dem Sie begegnen, ein einzigartiges Kunstwerk zu sehen,